Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.
Herzlich willkommen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer bei Wir Bankgeflüster. Heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Wir begrüßen Sie heute aus den Künstlergarderoben des Stadttheaters Wels. Deshalb haben wir ein bisschen eine andere Akustik als sonst. Mein toller Gast, der mir gerade gegenüber sitzt, ist heute extra aus Wien angereist, um auch nachher dann noch zu referieren beim Unternehmerabend der Raiffeisenbank Wels. Mir gegenüber sitzt niemand geringerer als der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Christoph Badelt. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen Tag und danke für die Einladung.
Ja, Sie sind österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und waren von 2002 bis 2005 Rektor auch der Wirtschaftsuniversität. Es gibt natürlich über Ihre Biografie noch ganz viel zu sagen, aber wir fassen es einfach jetzt einmal ein bisschen kurz zusammen. Weiter sind Sie auch Autor von 17 Büchern und Verfasser von mehr als 100 wissenschaftlichen Beiträgen in Sammelbänden und Zeitschriften. In Ihren Arbeiten setzen Sie sich aber vor allem mit aktuellen Problemen und Konflikten auch im Sozialstaat und denkbaren Lösungsansätzen auseinander. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders auf eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge.
Naja, hoffentlich ist die Erwartung nicht zu groß.
Nein, also wir haben da einen absoluten Profi sitzen. Ja, Sie gelten ja seit Jahren auch als einer der pointiertesten Kommentatoren der heimischen Wirtschaftspolitik. Wie sehr frustriert es denn jetzt einen Experten, wenn man so will, wie Sie, wenn man immer wieder als Mahner irgendwie auftritt und immer wieder aber auch erkennen muss, dass die Politik wenig oder manches Mal so vielleicht gar nicht zuhört?
Ich glaube, man muss eine realistische Einschätzung darüber haben, was ein wirtschaftspolitischer Berater oder eine wirtschaftspolitische Beraterin für eine Funktion hat und haben kann. Und wenn man diese realistische Einschätzung hat, dann ist der Frust nicht sehr groß, weil man ist eben nicht eine entscheidende Person, sondern man ist eine Person, die vielleicht Entscheidungen beeinflusst. Und das ist dann schon okay.
Wenn wir jetzt die aktuelle Wirtschaftslage hernehmen, wie beurteilen Sie diese in Österreich, aber auch in Europa?
Naja, wir wissen alle, dass die gegenwärtige Wirtschaftslage in Österreich nicht gut ist und sie ist ein bisschen schlechter als in den meisten anderen europäischen Ländern. Das äußert sich darin, dass wir im dritten Jahr einer Rezession sind, also das Nationalprodukt, die Wirtschaftsleistung wird heuer wieder sinken, wenn auch nur ein wenig. Und das kommt in den anderen europäischen Ländern nach den gegenwärtigen Prognosen nicht vor. Allerdings kommt es sehr auf Deutschland an und Deutschland hat halt ein Nullwachstum und dann sind die 0,3 Prozentpunkte, die wir drunter legen, schon fast eine statistische Ungenauigkeit.
Und wenn man jetzt die drängendsten Themen hernimmt, die die Politik vielleicht angehen sollte, weil alles können wir jetzt ja sicher nicht hier im Podcast besprechen.
Ja, leider ist die Situation nicht so einfach, dass man sagt, hätte man nur die Politik, die drei Gesetze erlässt und alle Probleme sind weg. So ist es eben nicht, denn die jetzige Rezession deutet auf tiefere Strukturprobleme hin, die man nicht leicht politisch beseitigen kann und sicher nicht kurzfristig. Also beispielsweise geht es um die Rolle der Industrie. Ich bin hier in Oberösterreich und Oberösterreich ist ein Industrieland, das wissen Sie, aber auch im gesamtösterreichischen Perspektive haben wir eine relativ starke Stellung der Industrie im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern. Aber wir haben nicht nur eine starke Stellung der Industrie, wir haben auch eine starke Stellung der energieabhängigen, energieintensiven Industrie, was durch die Energiepreissteigerungen sich dann besonders schlecht auf uns ausgewirkt hat. Und wir haben eine sehr stark exportabhängige Industrie. Das ist zwar im Großen und Ganzen ein Vorteil, aber konkret hat jetzt ein Nachteil. Denn wenn man Exportorientierung hört, denkt man vielleicht zuerst an die Autoindustrie und an Deutschland und die Zölle der Amerikaner und dergleichen mehr. Aber man sollte nicht vergessen, dass wir auch in China einen sehr rasch wachsenden Konkurrenten haben und da ist es gar nicht so leicht, dagegen anzutreten. Also und da liegt aber eine der Hauptquellen der wirtschaftlichen Schwäche, die dann noch mit Konjunkturphänomenen überlagert wird.
Wenn wir jetzt über Inflation und Zinspolitik vielleicht noch sprechen, wie sehen Sie da die aktuelle Inflation und Zinspolitik der Europäischen Zentralbank?
Also wir gehen alle davon aus, dass es noch einmal einen Zinsschritt nach unten geben wird von der Europäischen Zentralbank. Ob es noch viele geben wird, das wage ich nicht zu prognostizieren. Es ist ja so, dass die Inflation jetzt auch wieder ein bisschen höher ist, nicht nur in Österreich, aber auch wenn die österreichische Inflation wieder höher ist als die in Gesamteuropa. Aber die 2%, die die Notenbank oder die Europäische Zentralbank anstrebt, Inflation, die ist in vielen Ländern in der Nähe, bei uns noch nicht. Aber ich glaube, dass wir im Schnitt nicht viel über 3% heuer liegen werden.
Mhm. Gut, gute Prognose jetzt von Ihrer Seite. Gesellschaftliche Themen, wenn wir uns einmal die soziale Ungleichheit herholen. Wie kann denn jetzt Ihrer Meinung nach die Politik soziale Ungleichheit und Armut in Österreich effektiv bekämpfen?
Ja, da passiert ja sehr viel. Man sollte nicht vergessen, dass die Ungleichheit unverhältnismäßig viel, viel größer wäre, wenn es nicht den Eingriff des Staates durch Besteuerung und Sozialversicherung und Transferzahlungen geben würde. Wir haben eigentlich im internationalen Vergleich keine sehr schiefe Einkommensungleichheit. Da sind wir eigentlich gar nicht, liegen wir gar nicht schlecht. Mhm. Wohl aber haben wir eine ziemlich starke Ungleichheit im Vermögen. Was allerdings auch darin liegt, dass es bei uns sehr wenig privat akkumuliertes Kapital für Pensionen gibt, weil halt ein großer Teil der Bevölkerung auf die staatliche Pensionsversicherung setzt. Und wenn sie die dort erworbenen Ansprüche als Vermögen rechnen würden, dann würde die Ungleichheit gar nicht mehr so groß sein.
Wenn wir jetzt schon sprechen über Arbeitsmarkt bzw. über Vermögen und Pension, dann kommen wir auch noch auf den Arbeitsmarkt zu sprechen. Was glauben Sie, welche Rolle spielt da das Bildungssystem, vor allem auch in der Vorbereitung für den Arbeitsmarkt? Was sollte da vielleicht verbessert werden?
Es ist ja so, dass wir, obwohl wir jetzt wieder eine leicht steigende Arbeitslosigkeit haben, wir mittelfristig mit einer echten Arbeitskräfteknappheit zu rechnen haben. Und die gibt es ja jetzt auch schon, wenn auch nicht überall im selben Ausmaß. Und diese Arbeitskräfteknappheit ist demografisch bedingt, weil jetzt die großen Jahrgänge in Pension gehen und nicht mehr so viele Leute in das Arbeitsleben hineinwachsen. Da gibt es verschiedene Methoden, dagegen anzukämpfen. Mehr Frauen, längere Arbeitszeit für Frauen, also weniger Teilzeit. Mhm. Es gibt das ganze Thema der älteren Menschen, sowohl was Pensionisten betrifft, aber durchaus auch was die Fähigkeit bis zum gesetzlichen Pensionsalter überhaupt aktiv zu bleiben betrifft. Und dann gibt es das Thema der Bildung. Wir haben im Grunde genommen ein Problem mit unserem Bildungssystem, weil wir nicht alle Kinder und Jugendlichen auf ein Ausbildungsniveau bringen in der Pflichtschule, dass es ihnen ermöglicht, auch zum Beispiel einen Lehrberuf anzugehen. Und da sind die Quellen wirklich schon in der frühkindlichen Erziehung. Und das geht sehr oft um Kinder mit einem Migrationshintergrund, die sicher nicht weniger intelligent sind als die Kinder aus Österreich, aber die heute halt einmal zunächst nicht Deutsch können.
Genau, das ist eine Sprachbarriere.
Genau, einfach und wenn sie dann diese Barriere haben,
Dann sind
die anderen schon viel weiter vorne.
Aber der Lehrer muss abpuffern und muss alle gleich unterrichten.
Genau. Und dann werden halt Bildungsziele nicht erreicht und dann können die Leute oder die Jugendlichen im Alter von 15 eben nicht hinreichend lesen, schreiben oder rechnen. Und das ist schlimm, weil wir da sowohl sozial eine Situation zulassen, die auf keinen Fall so sein dürfte, weil das ist ja der Anfang der Armut und der sozialen Ausgrenzung. Aber ökonomisch ist es auch ausgesprochen dumm, muss man sagen, ja, weil wir ja die Arbeitskräfte brauchen würden. Also da muss sehr, sehr viel passieren.
Mhm. Nachhaltigkeit, Innovation, Themen, die ständig im Moment aufploppen. Nachhaltige Wirtschaft, wie können denn jetzt Unternehmen und Wirtschaft insgesamt Ihrer Meinung nach nachhaltiger werden? Oder welche Rolle kann dabei vielleicht auch die Politik spielen?
Naja, ich denke mir, unter Nachhaltigkeit, da denken wir jetzt in erster Linie mal an ökologische Nachhaltigkeit. Mhm. Ja. Es ist ganz klar, wir brauchen diese grüne Transformation der Wirtschaft und wir brauchen daher auch die grüne Transformation der Unternehmen und auch der großen Unternehmen. Das ist ein Prozess, der über Jahre oder Jahrzehnte läuft und Sie haben in Oberösterreich mit der Föste ein Unternehmen, das ja da direkt vorbildlich agiert und sagt, wie kann man, weil halt ein Unternehmen, das ursprünglich einmal primärer Stahlwerk war, halt sehr viel in Technologie investiert hat, damit man energiesparender oder mit nachhaltiger Energie auch produzieren kann. Aber man sollte jetzt nicht immer nur auf die First denken. Es ist tatsächlich so, dass wir einfach Anreize setzen müssen, dass wir mit weniger Energie und jedenfalls mit nachhaltiger Energie produzieren. Und das ist oft technischer Wandel. Das setzt aber auch voraus, dass zum Beispiel der Strom, der bei uns auf nachhaltige Art und Weise erzeugt werden kann, auch dann auch wirklich zum Beispiel zu den Unternehmen hinkommen kann, die diesen brauchen. Mhm. Und dann sind sie sehr rasch bei Investitionen in die Infrastruktur, ja, die halt einfach nicht ausreichend da sind. Und dann geht es um die Qualität der Netze und um die Speicherfähigkeit von Strom, der irgendwo aus Windkraft oder aus Photovoltaik kommt und den man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort braucht.
Mhm. Bleiben wir jetzt bitte noch bei der Wirtschaft. Stichwort Innovation und Digitalisierung. Sehr fortschreitend natürlich. Wir wissen, das alles nicht mehr aufzuhalten. Was glauben Sie, welche Chancen und Risiken birgt das für die österreichische Wirtschaft?
Wir haben natürlich Leitbetriebe in Österreich, die da sehr gut aufgestellt sind. Aber im Gesamtdurchschnitt muss man sagen, ist das auch ein Themenbereich, wo Österreich nicht sehr gut. Also wir sind im Grundsatz, wenn man insbesondere auch die Klein- und Mittelbetriebe anschaut, ist die Digitalisierung in Österreich nicht genug fortgeschritten. Das beginnt schon zum Teil bei den digitalen Kompetenzen, die die Menschen im Einzelnen haben, aber auch bei einer gewissen Investitionsmüdigkeit oder einer gewissen Distanz, die gerade auch im Klein- und Mittelbetrieblichen Bereich da ist. Und dort, wo digitale Medien oder digitale Prozesse verwendet werden, sind sie oft auch nicht der letzte Schrei. Also da geht es nicht um Cloud-Services oder gar um künstliche Intelligenz. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, weil, wie gesagt, es gibt sehr gute Industriebetriebe, die da ganz vorne sind. Aber wir wissen das auch aus internationalen Vergleichen, dass wir bei der Digitalisierung, aber auch bei den Investitionen in hohe Technologien wirklich Verbesserungsbedarf haben.
Mhm. Wir sind ja heute, wir haben ja schon über Bildung gesprochen heute und natürlich interessiert mich, weil es ja auch ein Podcast ist für eine Bank, die Finanzbildung. Was glauben denn Sie, wie wichtig ist finanzielle Bildung für die Bevölkerung oder was sollte getan werden, dass man das einfach ein bisschen verbessert?
Also das ist ein offensichtliches Thema, in das man viel investieren muss. Ich bin selbst da in einer Initiative sozusagen tätig, wo Schüler und Kinder mit sehr modernen pädagogischen Elementen hineingeführt werden in eine Finanzbildung. Das ist so wichtig, weil Menschen, die nicht wissen, wie man mit Geld umgeht, die nicht wissen, was sie tun, wenn sie einen Kredit aufnehmen, oft dann am Beginn einer Talfahrt sind, aus der sie nicht mehr herauskommen. Und in einer Zeit, wo der wirtschaftliche Druck insgesamt größer ist, ist das katastrophal. Das ist übrigens auch ein Gender-Thema, weil das für die Frauen noch mehr gilt als für die Männer. Mhm. Also da braucht es viele Initiativen. Es gibt auch schon einige, zum Teil, wie gesagt, aus privater Seite. Aber da kann es gar nicht genug geben, muss man sagen.
Welche Rolle spielt da jetzt die Bank auch in der wirtschaftlichen Entwicklung? Was denken Sie, wie können Sie da ja jetzt auch die Banken, Unternehmen oder Privatpersonen besser unterstützen?
Naja, an und für sich ist ja die Bank dann meistens die Institution, wo sich mangelndes Finanzwissen irgendwo zum Problem entwickelt.
Ne? Ja. Weil steht am Ende der Kette dann.
Steht dann am Ende der Kette, genau. Ja. Nicht? Wenn dann irgendjemand Probleme hat, vielleicht weil er oder sie einen Kredit genommen hat oder auch nur ein Konto überzogen hat oder auf der Kreditkarte zu viel eingekauft hat und dann auf einmal nicht mehr raus kann. Und natürlich ist es eine Aufgabe oder ist es gut bei den Banken, wenn sie auch in der Finanzbildung tätig sind. Aber ich weiß das auch von der Aktivität, wo ich dabei bin, dass die Banken natürlich in der Gefahr sind, ein Glaubwürdigkeitsproblem zu haben. Wenn sie selbst Finanzbildung anbieten, dann gibt es viele Leute, die sagen, naja, die wollen eigentlich nur Kunden gewinnen. Ja? Und die erzählen ihnen dann am Schluss, warum sie ihre Produkte kaufen sollen. Also insofern ist es schon ganz gut, wenn auch außerhalb der Banken solche Bildungsinitiativen passieren, etwa auf der Ebene, einer Ebene drüber und nicht von einer einzelnen Bank.
Bevor wir jetzt noch zu persönlichen Einblicken von Ihnen kommen, möchte ich Sie noch abschließend fragen über die globale Entwicklung. Was glauben Sie, wie beeinflussen globale wirtschaftliche Entwicklungen wie Handelskriege oder geopolitische Spannungen die österreichische Wirtschaft?
Ja, sehr stark, weil wir eben ein exportorientiertes Land sind Und je weniger Welthandel es gibt, je weniger wir gut exportieren können, desto ungünstiger ist die Lage in Österreich. Das ist einfach so in einem kleinen Land. Und da gibt es natürlich viele Unstimmigkeiten jetzt. An erster Stelle sicherlich die erratische Politik des Herrn Trump, wo keiner weiß, was jetzt wirklich passiert. Mhm. Aber eigentlich passiert sicher nichts Gutes, wenn überhaupt was passiert, das wissen wir. Aber es geht natürlich auch um andere Krisen. Es geht um die Kriege, es geht um die internationalen Auseinandersetzungen. Wir haben das im Grunde genommen bei einem nicht kriegerischen Ereignis, nämlich bei Covid, kennengelernt. Ja. Was passiert, wenn auf einmal die internationalen Lieferketten nicht mehr funktionieren. Und das kann aber eben aus kriegerischen Umständen heraus auch passieren, von den Energiepreisentwicklungen ganz abgesehen.
Jetzt möchte ich ganz gern noch zu Ihnen persönlich kommen, wenn wir uns jetzt einmal vielleicht kurz über Ihren beruflichen Werdegang und Ihre Erfahrungen unterhalten. Was hat Sie besonders geprägt?
Naja, ich würde das so sagen. Ich habe ja Volkswirtschaft studiert und auch als Volkswirtschaft habilitiert und auch eine Professur aus Wirtschafts- und Sozialpolitik. Aber ich war immer ein sehr angewandt arbeitender Ökonom. Also die mathematischen Modelle, die nur in der Theorie schwelgen, die waren nie das meinige. Und dadurch war ich eigentlich schon relativ früh noch als Professor der Sozialpolitik immer wieder auch in der Rolle der Politikberatung und gelegentlich auch in den Medien. Und was ich aber dann gelernt habe, durch meine Lebensphase, wo ich selbst Verantwortung getragen habe, als Rektor zum Beispiel, ich habe gelernt, dass es sehr leicht ist zu kritisieren, auch wenn diese Kritik völlig berechtigt ist, aber dass es keine Entscheidung gibt, wo es nicht auch gute Argumente dagegen gibt. Mhm. Das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse. Und im Nachhinein denke ich mir dann manchmal, was ich, bevor ich meine erste Exekutivfunktion gehabt habe, an gescheiten Beiträgen irgendwo in der Zeitung geschrieben habe, und die Politiker, die entschieden haben, haben sich wahrscheinlich oft gedacht, na, der kann leicht reden. Ja. Und das ist etwas, woran ich heute auch viel denke, wenn ich, was weiß ich, nächste Woche im Parlament, im Budgetausschuss als Experte zur Budgetentwicklung auftauche, wie scharf oder wie kantig soll er eine Regierung kritisieren. Ja. Mhm. Das muss man sich schon ernsthaft überlegen.
Ja, das glaube ich sehr wohl. Welche Visionen haben Sie jetzt für die Zukunft der österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft persönlich?
Schauen Sie, ich bin in einem Lebensalter, wo ich weiß oder wo ich darauf hoffen kann, dass solange ich lebe, keine größeren, noch weiteren Katastrophen passieren werden. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir in einer Phase sind, wo wir die Rolle des Staates neu definieren müssen. Weil ich weiß heute aus meiner Arbeit als Fiskalratspräsident, dass die Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben des Staates so weit auseinandergeht, dass wir wirklich zu einer Grundsatzdiskussion kommen müssen. Wie können wir die Marktwirtschaft mehr wettbewerbsfähig machen und trotzdem den Menschen eine soziale Sicherheit geben und gleichzeitig die Klimaprobleme nicht vergessen? Und ich glaube, dass das möglich ist, wenn wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, dass wir in so einem Dreieck zwischen Ökologie, Sozialen und Wirtschaft einen fairen Kompromiss brauchen. Und wenn wir den haben, dann bin ich positiv gestimmt über die Zukunft Österreichs.
Wir denken jetzt einfach mal positiv und hoffen das Beste.
Na genau.
Abschließend gibt es bei uns immer noch einen Word-Rap, das heißt, das sind ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten.
Schauen wir mal, was rauskommt. Ja. Ja.
Derzeit lese ich
die Angela Merkel.
Das möchte ich unbedingt noch machen.
Noch ein paar Reisen, zum Beispiel nach Alaska.
Als Kind wollte ich ... vom Beruf werden.
Politiker.
Ah, okay. Meine erste Sparform war?
Eine Sparbüchse.
Ganz klassisch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich jetzt noch vor der Veranstaltung Zeit genommen haben, mit mir zu plaudern.
Gerne. Schönen Tag noch.
Dankeschön. Und Ihnen auch danke fürs Dranbleiben und fürs Wiedereinschalten. Und bleiben Sie dran. Beim nächsten Mal gibt es wieder eine sehr spannende Folge. Auf Wiederhören. Wir. Bankgeflüster. Der Podcast. Der Raiffeisen Bank Wels.